Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir kommen zur Textlesung von heute und lesen aus Lukas Evangelium Kapitel 1, die Verse 5 bis 25. Lukas 1, die Verse 5 bis 25. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abija mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Amen.
Meine Lieben, ich freue mich, heute unter euch sein zu dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, aber der Herr hilft immer wieder aufs Neue. Er ist treu, Jesus ist Sieger, er lebt. Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist das Ziel Gottes für uns auf dieser Erde. Auch der heutige Text ist ein vorweihnachtlicher Text, gehört zur Weihnachtsgeschichte. Und er sagt uns sehr, sehr viel aus, wie wir sehen werden. Vielleicht ist auch auffallend, der Zacharias, er glaubte nicht und er wurde stumm. Aber dahinter steckt noch viel mehr. Und der Herr will uns heute erleuchten.
Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig.
Es wird uns mal ganz genau angegeben, zu welchem Zeitpunkt dieser Zacharias und seine Frau lebten, Elisabeth. Beide lebten zur Zeit des Königs Herodes. Damit haben wir auch gewisse Anpassungspunkte über die Geburt Jesu. Meine Lieben, sie waren fromm. Sie lebten tadellos nach dem Wort Gottes. Und tadelig war ihr Leben. Man konnte ihnen gar nichts vorwerfen.
Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt.
Also, ein wunderbares Zeugnis durch das Wort Gottes. Sie wandelten vor Gott, aber sie hatten kein Kind. Die Elisabeth war unfruchtbar, heißt es. Und beide waren hochbetagt. Wir sehen hier die äußeren Umstände. Damals war eine Kinderlosigkeit eine Schmach, die eine Frau erleiden musste.
Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn.
Der Zacharias war ein Priester, und zwar ein ganz spezieller Priester. Es gab Priester und Priester, es gab Abteilungen von Priestern, von den verschiedenen Familien, Nachkommen von Aaron, von der zweiten Generation an wurde er aufgeteilt nach Geschlechtern. Und da gab es die Gruppierung immer wieder, durch das ganze Alte Testament war dann eine von dieser Gruppe nach den Enkel benannt von Aaron, an der Reihe zum Priesterdienst. Und aus dieser Gruppe wurde noch das Los bestimmt, welcher dran wäre. Also eine gute, möchte ich sagen, Aussondierung. Und jetzt fiel das Los ausgerechnet auf den Zachariah, der hatte Priesterdienst. Wir hören noch etwas mehr von diesem Priesterdienst. Das ist nämlich außerordentlich wichtig, wer dieser Mann war, wie er seinen Priesterdienst tat und was für eine weitgehende Aufgabe das auch in die heutige Zeit hinein hat.
Dazu zuerst Bemerkungen zum Tempel, wie der aufgebaut war. Der Tempel bestand aus drei Teilen, der Vorhalle, dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Der Tempel war von zwei Vorhöfen umgeben, einem inneren, in dem der große Brandopferaltar stand, und einem äußeren.
Der Zachariah, wie alle anderen, sie opferten im Tempel. Sie waren Priester im Tempel, einige Jahre vor der Zeit Jesu. Nun, dort opferten sie. Der Tempel hat sich zusammengesetzt. Da waren zwei Vorhöfe. Im inneren Vorhof war der Brandopferaltar oder der Dankopferaltar. Dort wurden Tiere ganz verbrannt. Das Brandopfer, Das Brandopfer hat eine besondere Bedeutung. Wir werden das noch sehen. Und anschließend an den inneren Vorhof begann der Tempel, und zwar die Tempelvorhalle. Dort drin waren Geräte, verschiedene Sachen und auch Reinigungsräume. Die Priester mussten sich reinigen, einen Reinigungsprozess, einen Badeprozess durchmachen, bis sie nur ins Heiligtum hineingehen konnten. Sie mussten die Priesterkleider anziehen, sie mussten sich innerlich zubereiten, sie mussten also als Geweihte und Gereinigte dann in das Heilige hineingehen. Das Heilige war eine gewisse Größe, wir haben es dort noch gehört. Das Heiligtum enthielt die Schaubrote auf einem Tisch, die zwei Leuchter und das Wichtigste, es war dort ein Altar, ein goldener Altar. Dann war ein Vorhang und dann kam das Allerheiligste, das war ein Kubikraum in der Größe, Breite, Höhe gleich. Und dort drin war die Bundeslade mit den Cherubim drüber, mit den Gesetzen, mit Manna drin. Und dann war der Vorhang, der Tempelvorhang, der zerriss mit der Kreuzigung Jesu. Und dann sind wir wieder im Heiligen. Und dort an dieser Front vom Vorhang, hinter dem Vorhang im Allerheiligsten, war die Bundeslade und ganz nahe dran dieser Altar, dieser Räucheraltar. Dieser Räucheraltar war ein ganz spezieller Altar. Dieser Räucheraltar war aus lauter Akazienholz gebaut und lauter mit Gold überzogen. War ein wunderbarer Altar, ein Altar, den wir später in der Bibel wiederholt finden, nämlich in der Offenbarung finden wir ihn wieder. Meine Lieben, wir haben hier einen mächtigen Zusammenhang. Man kann nicht einfach sagen, dieser Altar war etwas Altes und mit der Kreuzigung Jesu war alles vorbei. Nein, in der Offenbarung, gerade mit dem Zusammenhang mit dem Lamm Gottes, kommt dieser Altar wieder. Und darum hat es eine Wichtigkeit, wo dieser Zacharias Opfer brachte. Wir werden auch noch schauen, welche Opfer er brachte. Wir gehen zurück zum Brandopferaltar im inneren Vorhof. Das war auch ein Dankopfer. Und wir lesen im Wort Gottes, dass dieses Dankopferaltar eine besondere Bedeutung hatte.
In 2. Mose 20, Vers 24 heißt es: Einen Altar von Erde mache mir, auf dem du dein Brandopfer und Dankopfer, deine Schafe und Rinder opferst. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, da will ich zu dir kommen und dich segnen.
Durch dieses Opfer hat Gott verheißen, kommt er zu den Menschen und segnet. Und dieses Dankopfer und dieser Brandopferaltar und dessen Opfer darauf sollte dazu dienen, die Gegenwart des Herrn zu haben. Wir lesen über diesen Brandopferaltar. Ein Altar wurde von Noah gebaut, nachdem er aus der Arche herauskam, als Dank, dass der Herr errettet hatte. Wir sehen auch diesen Altar, diesen Brandopferaltar oder Dankopferaltar, als Abraham seinen Sohn Isaac opfern sollte. Er hatte schon das Messer in der Hand, der Sohn auf dem Altar, wo Gott den Halt sagte. Nun, auf diesem Altar opferte er nachher den Widder, den er fand im Gehege, und war ein Dankesopfer. Er durfte seinen Sohn, der Sohn der Verheißung, behalten. Und so muss es hier und da sein, dass wir eben auch auf diesen Altar das legen, was von Gott geschenkt, verheißen ist, wo vielleicht unser Herz so sehr uns dran hängt. Und das ist ein Dank der Befreiung. Dieser Altar, dieser Opferaltar, der war dazu da, um mit dem Herrn in der Verbindung zu bleiben, noch tiefer hineinzukommen. Das gehört auch zu dieser Geschichte. Leute, die durften nicht ins Heilige hinein, sie durften nicht in den Tempel hinein, sondern sie mussten im Äußeren oder, wenn es gut ging, im Inneren Vorhof sein, wo dieser Altar war. Also die Menschen, die zur Anbetung kamen nach Jerusalem oder dort wohnten, sie mussten diesen Kontakt über diesen Brandopferaltar, das Opfer, das geopfert wurde, den Segen Gottes bekommen. Nun, es heißt weiter, er opferte dort, der Zacharias. Und zwar, wo opferte er? Er opferte nicht am Brandopferaltar, sondern im Heiligen drin. An dem Ort, wo der goldene Altar war. Und das war der Räucheropferaltar. Da sehen wir noch einige Angaben im Wort Gottes.
In 2. Mose Kapitel 40, den Versen 26 bis 27. Und er setzte den goldenen Altar hinein vor den Vorhang und räucherte darauf mit wohlriechendem Räucherwerk, wie ihm der Herr geboten hatte.
Wir haben gehört, dieser Altar, dieser goldene Altar, der war dort, wo der Herr gesagt, ihn hinzusetzen, nämlich vor dem Vorhang, wo hinter dem Vorhang die Bundeslade, das Allerheiligste war. Nun, dieser Opferaltar, dieser goldene Altar, da wurde Räucherwerk, spezielle von Gott gezeigten Räuchersachen wurden da geopfert. Weihrauch und anderes mehr. Gute Düfte, die aufstiegen zum Herrn.
Und es heißt weiter darüber in 2. Mose 30, den Versen 6 bis 8, zuerst Vers 6, und du sollst ihn setzen vor den Vorhang, der vor der Lade mit dem Gesetz hängt, und vor den Gnadenthron, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, wo ich dir begegnen werde.
Dieser Vers bestätigt, der Auftrag Gottes war klar, dieser goldene Räucheropferaltar, er muss ganz nahe dort sein, wo das Allerheiligste ist, wo die Bundeslade ist, die versinnbildlichte Gottes heilige Gegenwart.
Und die Fortsetzung in 2. Mose 30. Und Aaron soll darauf verbrennen, gutes Räucherwerk, jeden Morgen, wenn er die Lampen zurichtet. Desgleichen, wenn er die Lampen anzündet gegen Abend, soll er solches Räucherwerk auch verbrennen. Das soll das tägliche Räucheropfer sein vor dem Herrn bei euren Nachkommen.
Dort im Heiligtum waren auch zwei Leuchter, die mit Öl das Licht gaben, Flamme. Und jeden Morgen musste der Priester dieses vorbereiten, die Lampen Öl gießen, alles bereitstellen. Und da schon wurde geräuchert und wurde gebetet. Das am Morgen und jeweils am Abend bei der Opferzeit musste dieses Räucherwerk aufsteigen, wie am Morgen zur Zeit des Gebets. Wir sehen das noch näher. Und dieser Räucheraltar war eigentlich die Verbindung des Priesters mit Gott, war das Opfer, das Aufstieg, der gute Geruch.
2. Mose 30, Vers 10. Und Aaron soll an den Hörnern dieses Altars einmal im Jahr die Sühnung vollziehen mit dem Blut des Sündopfers, dass zur Sühnung dargebracht wird. Solche Sühnung soll jährlich einmal geschehen bei euren Nachkommen. Hochheilig ist der Altar dem Herrn.
Also, der gleiche goldene Altar diente dazu, dass ein Sühnopfer geopfert wird. Es heißt hier Aaron, Aaron lebte da nicht mehr, aber seine Nachkommen, das galt für die ganze Zeit, bis die Opfer aufgehoben wurden durch den Herrn Jesus Christus. Er war das größte Opfer und das alleingültige Opfer vor Gott. Er hat sich geopfert für uns. Er ist das Segensopfer. Und darum, wir sehen auch hier, einmal pro Jahr war auf dem gleichen goldenen Altar ein Sündopfer, das heißt zur Vergebung, zur Versöhnung mit Gott ein Opfer gebracht worden. War das für Ungläubige? Nein, das war für Gläubige, meine Lieben. Für die Beter, die dort waren. Meine Lieben, die Vergebung, das Sündopfer, das braucht man nicht einfach nur am Tag der Bekehrung. Und dann braucht man es nicht mehr. Wir brauchen Jesus jeden Tag. Das Opfer Jesu am Kreuz soll uns täglich begleiten und uns zur Dankbarkeit bestimmen und veranlassen. Einmal jährlich musste dieses Sühnopfer gemacht werden. Und auch wir Gläubige, wenn wir nie mehr das Blut Jesu Christi zur Reinigung unseren Fehler und angestammten Sünden, die neu dazugekommen sind oder alte, die aufgeflackert sind, wir brauchen dieses Sühnopfer. Nicht täglich, aber eben mindestens einmal jährlich war das Vorschrift von Gott. Und dieser Altar, es heißt hier eine Eigenschaft, er war wertvoll, groß.
Hochheilig ist der Altar dem Herrn.
Hochheilig ist dieser Altar dem Herrn, dieser goldene Altar. Ich würde sagen, nebst der Bundeslade mit den Gesetzestafeln drin und dem Manna war das der wichtigste Teil des ganzen Tempels. hochheilig dem Herrn. Machen wir es gut, auch für unsere Gebete. Es ist wichtig, dass hochheiliges Fundament da ist. Nicht oberflächlich. Man betet und meint, Gott sollte es schon handeln. Nein, dahinter steckt Hingabe, Glaube. Der Herr ist da. Er will uns im Alltag segnen und führen, aber er will darum gebeten sein. Und werden wir doch einmal so wie die Jünger. Sie bekannten dem Herrn Jesus: Herr, lehre du uns beten, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Da wird so viel Falsches gebetet heute, nicht nach dem Willen des Herrn, weil eben dieser Altar, dieser goldige Altar, dieser hochheilige Altar vor dem Herrn missachtet wird. Ich komme auf diesen Altar noch später zurück.
Wir machen die Wortsetzung wieder in Lukas 1 und kommen zu Vers 10. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers.
Und das Volk stand draußen im Vorhof, im inneren und im äußeren Vorhof, und sie betete zu der Stunde. Das war eben die Gebetsstunde. Jeder Einzelne betete dort. Es war nicht einfach nur ein Sammelgebet, die von Priester gesprochen wurde. Nein, der Priester vor diesem Altar machte dieses Räucherwerk und gemeinsam dank diesem Räucherwerk auf dem goldenen Altar, der hochheilig ist vor Gott, stiegen dann die Gebete hoch, gemeinsam. Wir können sagen, das war alttestamentlich, müssen wir nicht zu viele Worte verlieren, aber das stimmt gar nicht. Wir finden diesen Altar und dieses Räucherwerk auch im Neuen Testament. Kann mir jemand sagen, wo? Wir haben vielleicht einige gute Bibelkenner.
Im Buch der Offenbarung, Kapitel 5, Abvers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß.
Wir haben hier in der Offenbarung nun das Bild. Johannes war dort. Es ging um ein Buch mit sieben Siegeln. Und niemand konnte diese sieben Siegeln öffnen. Das Buch war in der Hand bei dem, der auf dem Throne saß, Gott Vater. Und niemand konnte das Buch öffnen. Bis jetzt gab es eine Lösung. Und die Lösung war das Lamm Gottes. Das ist Jesus Christus. Er konnte hingehen und dieses Buch holen. Der Löwe von Juda, der Siegerheld, der den Feind besiegt hat, der den Tod besiegt hat. Er war allein würdig, das aufzutun.
Und als er das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen.
Also dort sind die vier Gestalten und die 24 Ältesten. Und die hatten alle eine Räucherwerkschale in der Hand. Das sind die Gebete der Gläubigen. Der Heiligen wird hier gesagt. Wir sehen den Zusammenhang mit diesen Schalen, mit diesem Räucheropfer, das aufsteigt. Die Gebete der Heiligen. Wir sehen hier nicht nur ein Symbol dazu, sondern den Weg. Es geht durch das Opfer des Gebets. Das Gebet ist ein Vorrecht. Aber das Gebet nützt absolut nichts, wenn wir nicht unser ganzes Leben, Leib, Seele und Geist, dem Herrn als lebendiges Opfer geben. Das Räucherwerk, die Gebete der Heiligen sind dort in der Offenbarung, in diesen goldenen Schalen wieder zu finden.
Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen.
Sie sangen ein neues Lied, diese Ältesten, diese vier Gestalten, dem Lamm Gottes ein Lied. Du bist würdig. Das Lamm Gottes steht im Mittelpunkt zu öffnen dieses Buch. Merken wir gut, wir sind nicht mit unserem Verstand fähig, die sieben Siegel selber zu öffnen und zu verstehen. Da brauchen wir das Lamm Gottes. Wir müssen das in Demut machen. Sonst kommen verschiedene menschliche Meinungen mit hinein. Aber wenn wir das mit dem Altar sehen im alten Tempel, dann sehen wir hier im die Bestätigung im neuen Bund, im Lamm Gottes, in Jesus Christus, der unser Sühnopfer ist, ist aber auch unser Herr und der würdig ist. Wir sind nicht würdig, die sieben Siegel selber zu öffnen, aber der Jesus öffnet sie und durch den Heiligen Geist wird das inspirierte Wort Gottes in uns lebendig und dann können wir richtig beten. Es ist ein mächtiger Zusammenhang zwischen dem Tempel und jetzt hier in der Offenbarung. Es ist auch, dass diese 24 Ältesten und die alle fielen nieder vor Jesus. Auch das gehört zum erhörlichen Gebet. Vor Jesus niederfallen, vor ihm zu kapitulieren und unser Leben ihm ganz weihen.
In Offenbarung 8 heißt es weiter, in den Versen 1 bis 4, und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott.
Wir finden hier in der Offenbarung den goldenen Altar, das Räucherwerk, wieder genau wie im Tempel und in der Stiftshütte, das von Gott gegeben war. Wir sehen, Gottes Wort, das war nicht einfach eine jüdische Religiosität, sondern es hat einen Zusammenhang bis in die Ewigkeit. Und dieser goldene Altar, Räucherwerkaltar, dieser Räucheraltar finden wir dort wieder jetzt. Und da waren mal die sieben Geister Gottes, die sieben Engel und ein Engel, der brachte diese Schale mit dem Räucherwerk und opferte auf dem goldenen Altar dort. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, ohne Opfer steigen unsere Gebete einfach nicht auf. Ja, wir sollen auch unsere Leiber als lebendiges Opfer Gott weihen. Das sagt das Wort Gottes. Ihr seid teuer erkauft, darum so preiset den Herrn mit eurem Leibe. Meine Lieben, diese Zusammenhänge, dass unser Beten nicht einfach jetzt ein Werk ist von uns aus. Der Herr hilft uns, er gibt uns durch den Heiligen Geist die Gebete ein. Aber wir brauchen das Sühnopfer, das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes hat nicht den Abschluss der Opferwirkung mit seinem Sterben am Kreuz. Das macht es würdig, die sieben Siegel zu öffnen, wo niemand würdig ist. Es gibt Gaben, die uns allein das Lamm Gottes, der Herr Jesus Christus, schenken kann. Vor allem auch das Räucherwerk mit unseren Gebeten, dass unsere Gebete ein wirkliches, Gott angenehmes Räucherwerk sind, dass unsere Gebete Gott angenehm sind, dass die Note der heutigen Zeit, man singt, was einem gefällt und man betet, was wir für nötig und für richtig finden. Meistens ohne Anbetung des Lammes Gottes, ohne den Willen Gottes zu fragen. Ich bekomme täglich Gebetsanliegen per Telefon. Unmöglich, was die Leute fordern, wofür man beten sollte. Alles eigene Ideen. Meine Lieben, es ist wichtig, dass wir unser Gebetsleben doch auf diesen goldenen Altar, Räucherwerk-Altar hinlegen können. dass wir nicht mehr beten, was wir wollen. Merken wir uns gut, das Lamm Gottes ist allein würdig, die Siegel zu öffnen. Wir haben in unserem Leben vielleicht auch Siegel, Unbekannte. Statt presserisch beten oder mit Bedrängen und Pressen das versuchen zu realisieren, prüfen wir mal im Gebet, ist das überhaupt der Wille Gottes? Ist das der göttliche Wille? Dann beten wir ganz anders. Wir haben eine Gebetserhörung nach der anderen dann.
Und lasset uns anbeten den König. Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphieren, o kommet, o kommet. Das Kindlein uns zum Heil geboren. O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König. O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König. Kommt, singet dem Herrn, o singt ihm Engelchöre, frohlocket, ihr Seligen. Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König. Lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König. Dir, der du heute bist für uns geboren, o Jesu, Ehre sei dir und Ruhm. Dir Fleisch geworden, Gottes Segen Vaters, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König. O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König.
Diesem goldenen Altar, da opferte jetzt der Zacharia.
Lukas 1, Vers 11, da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn.
Also, er tat seinen Dienst wie immer. Ganz sicher, er war fromm, er war tadellos vor Gott in seinem Halten, in seinem Wandel. Und er bringt jetzt dieses Räucherwerk, Opfer, und plötzlich rechts vom Altar steht ein Engel, Engel des Herrn. Er erschrak. Meine lieben, Engelerscheinung, Gotteserscheinung und all das macht den Menschen zum Erschrecken. Macht den Menschen nicht groß, das macht uns klein. Paulus hatte viele Erscheinungen Gottes. Er wusste ja nicht, ob er im dritten Himmel war oder weiter und so weiter. Das bewirkte ihm Demut und Schwachheit. Und er lebte die Kraft Gottes, die Kraft des Herrn, seine Gnade, der sich genügen lassen soll. Das ist der Schlüssel unseres Zeugnisses, meine Lieben. Wir können da und dort Predigten hören, vielleicht abschreiben. Es gab mal eine mächtige Verkündigung hier in der Schweiz. Wenn sie predigte, die sagte immer, du, du, du musst dich bekehren. Und alle ihre Schüler, die einen stießen sich daran und einige machten auch so, sie predigten, du, zeigten mit dem Finger auf die Leute. Meine Lieben, die Kraft der Predigt blieb aus bei denen, die das nachahmten. Wir dürfen nie eine Predigt nachahmen und denken, ja, der und der hat jetzt in dem Sieg, das ist eine gute Predigt, die plappere ich jetzt nach, verändere vielleicht kleine Dinge. Nein, wir müssen vom Geist Gottes inspiriert das Wort Gottes in uns aufgehen lassen. Und der Herr wirkt. Er verändert unser Leben. Er verändert unser Beten. Es ist wichtig, dass der Heilige Geist uns erfüllen kann. Und dort, neben dem Altar, als der Engel stand, erschrak sogar dieser tadellose Priester, Zacharia, er erschrak, kam in Schrecken. Ich habe verschiedene Menschen im Leben kennengelernt, die hatten Erlebnisse wirklich mit Gott und auch den dienstbaren Geistern, den Engeln. Aber alle wurden demütig, erschraken, fühlten sich schwach und klein. Wie ganz anders sind sie jene, die sagen, ich habe den Herrn erlebt, ganz mächtig. Heute habe ich den Herrn mit Jesus so groß erlebt. Ach, und das Herz ist genau gleich böse wie vorher. Wenn wir den Herrn wirklich erleben, werden wir klein, wir werden demütig. Wie dieser Zacharia, neben dem goldenen Altar war der Engel Gottes.
Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben.
Also, der Zacharia, er betete ganz sicher mit seiner Frau vor dem Altar oder auch zu Hause um ein Kind, dass Gott der Frau diese Schmach wegnimmt. Es war ein unerhörtes Gebet während Jahrzehnten. Sie wurden unterdessen alt. Die haben es natürlich aufgegeben, das ist ganz klar. Die Verheißung ist groß. Erstens mal, fürchte dich nicht. Wir sehen immer bei Begegnungen mit Gott und seinen dienstbaren Geistern, das fürchte dich nicht haben wir nötig. Weil wir klein werden. Gott groß und mir klein. Alles andere ist Schwindel. Blasphemie. Aber dann, eben, er ist jetzt erschrocken. Er ist klein geworden. Er war ja vor Gott ein tadelloser Mensch. Er hielt die Gebote. Er betete für alles. Als das Gebet nicht erhört wurde, gab es er auch auf. Und doch jetzt passiert's. Der Engel sagt, deine Gebete sind erhört. Stellt euch vor, diese Verheißung, diese Zusage von Gott her, durch seinen Engel gebracht, die Gebete, deine Gebete, die sind erhört, auch wegen dem Kind, alles ist erhört. Und weil die Kinderlosigkeit ihm derart ausmachte, Elisabeth und dem Zacharia, da griff Gott gerade als erstes ein. Er sagt, ihr sollt ein Kind bekommen. Gebete sind erhört, ist doch eine wunderbare Bestätigung Gottes. Stellt euch vor, was können wir besseres leben, als der Herr würde sagen, alle deine Gebete sind jetzt erhört, das und das und das ist erfüllt. Würden wir einfach eine Ausrede finden und sagen, ja, wie ist das möglich? Wir sind ja alt. Ist alles vorbei. Kinder haben ist sowieso vorbei. Es geht im Leben alles mal vorbei, oder nicht? Aber die Bibel sagt, Gott ist kein Ding unmöglich. Auch unsere Gesundheit ist mal vorbei. Aber Gott kann. Jesus kann. Jesus siegt. Er konnte Tote auferwecken, wieso sollte nicht Halbtote auch wieder lebendig machen zu seinen Zeugen? Gott kann. Stellt jetzt einmal vor, dieser Mann, der sein Leben lang, seit er berufstätig sein darf, Priester ist, wurde immer wieder gewählt zu diesem goldenen Altar hin, wo er das Räucherwerk machte, das Aufstieg mit den Gebeten der Heiligen, auch seiner Gebete. Und jetzt diese gute Nachricht, deine Gebete sind erhört, deine Frau bekommt ein Kind. Ja, aber, nein. Maria, als der Engel Gabriel auch sagte, dass sie ein Kind haben wird, sie fragte auch, wie soll das zu und her gehen, ich kenne ihn nicht von einem Mann. Die wurde aber deswegen nicht stumm. Aber Zacharias wurde stumm. Warum wohl das? Zacharias hat eine ganz andere Einstellung mit Gott erlebt. Er ist ein Priester, ein Diener Gottes. Ich würde sagen, ein besonderer Gläubiger mit besonderen Gaben und einer besonderen Aufgabe. Und durch diese Aufgabe jetzt, wo er immer wieder die Gebete aufsteigen ließ durch das Opfer auf dem goldenen Altar, und sein Gebet ist erhört. In seiner Stelle, neben dem goldenen Altar, da konnte Gott sicher das nicht begreifen, dass er jetzt so viele Fragen stellt. Wir sind alt. Es war ein Zeichen, dass er auf sich selber mehr schaute als auf den Herrn. Das ist auch bei uns der Fall. Ich muss mich schon schwer beugen. Ich mag nicht, ich kann nicht mehr. Die Ärzte sagen es ja auch. Aber Jesus kann. Wenn ich bete darum, muss ich nicht denken, ja, ich bete jetzt einfach, aber ich bin trotzdem alt. Ja, das ist doch unsere Praxis, oder nicht? Oder lassen wir den Kopf hängen oder werden nervös. Das ist alles Zeichen des Unglaubens. Und wir sehen Erfahrungen, die wir mit dem Herrn schon gemacht haben, die zählen. Es ist ein Unterschied, ob wir neben dem goldenen Altar stehen, wo die Gebete hochgehen mit dem Opfer, oder ob wir zu Hause in der Wohnung sind, wie Maria als Jungfrau und junger Mensch. Meine Lieben, das ist ein Unterschied. Merken wir gut, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert an Glauben. Wir können nicht von Jesus zeugen und den Leuten sagen, du musst halt glauben und nochmals glauben. Und selber grenzen wir die Kraft Gottes ein. Das hat der Zacharias jetzt gemacht. Der sagt, ja, also wir sind alt. Der Engel sagt, deine Gebete sind erhört, ihr werdet ein Kind bekommen. Das war das Wort, das der Engel weitergab von Gott.
Glocken klingen weit und breit, Freudesruf der Weihnachtszeit. Unser Heiland ist geboren, sagt es auf allen Straßen. Wunder der Weihnachtszeit, öffnet ihm die Tore weit. Glocken klingen um die Welt, seit sein Licht die Nacht erhellt. Dieser Stern von Bethlehem, er ist auf uns erschienen. Thank you.
Freude erfüllt so manches Herz. Menschen reichen sich die Hand, Frieden wird es auf Erden. Wunder der Weihnachtszeit, öffne ihm die Tore weit.
Nach der Verheißung, dass Elisabeth einen Sohn gebären wird, heißt es dann in Vers 14, und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen.
Du wirst Freude und Wonne haben, wenn das Kind dann kommt, und viele werden sich mit euch freuen. Freude! Weihnachtsfreude, oder nicht? Johannes war 6 Monate vor Jesus geboren worden. Freude und Wonne! Der Engel, er macht es dem Zacharias leicht zu glauben. Und dennoch hat er Zweifel, wenn er auf sich selber schaute. Ich finde, das ist so ein schönes Bild für die meisten gläubigen Menschen. Man scheint auf sich selber. Plötzlich sind die alten Hemmungen da, oder man kann nicht, oder was sagen die Leute. Statt dass wir vom Herrn uns leiden lassen und wofür wir gebetet haben, er sagt, ich habe deine Gebete erhört. Er will ja uns Freude und Wonne geben. Er will sich, dass andere Menschen mit uns freuen können. Ist das nicht wunderbar? Das ist der Wille Gottes. Wie regiert ist der Mensch Zacharia? Eben, wie soll das zu und her gehen?
In Vers 15 heißt es, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist.
Also der Engel erzählt dem Zacharias noch viel mehr, was mit dem Kind sein wird. Er wird groß sein vor dem Herrn, nicht vor dem Menschen. Weil der Menschen war auch Johannes verachtet, verfolgt und zuletzt hingerichtet. Aber das Kind, das kommt, das wird dem Herrn leben. Das heißt, er wird nicht starke Getränke und starkes Essen und das haben und schätzen. Nein. Dann ist der Täufer als später Heuschrecken in der Wüste. Kann man sich fast nicht vorstellen. Heute wird ins Essen oft zu viel Wert gelegt. Es ist besser, einfache Sachen kochen, aber mit Liebe, als luxuriöse Küche ohne Liebe. Der Engel des Herrn hat ihm eine Botschaft gegeben, eine klare Botschaft.
Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren.
Also er wird viele vom Volk Israel zum Herrn bekehren. Das ist einer der größten Verkündiger. Dieses hat ihm von Johannes gesagt, er ist der Größte von Frauen geboren, aber der Kleinste dennoch im Himmelreich.
Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist.
Hol ihn noch nach. Der Heilige Geist war schon im Mutterleib in diesem Kind, hat der Engel Gottes verheißen. Wenn Gott was sagt, so haben wir das zu akzeptieren. Eine so mächtige Verheißung für dieses Kind. Er führt wirklich Gott den Menschen an der Nase herum. Und er sagt, ja, wie soll das vor sich gehen? Wir sind alt, wir sind alt. Das Kind haben schon lange drüber raus. Merken wir, wo der Hauptpunkt liegt. Zacharias hat so viel mit dem Herrn erlebt und jetzt eine Verheißung bekommen vom Engel, der neben ihm steht. Fürchte dich nicht, hat er ihm gesagt. Wenn wir Angst haben, können wir Gottes Stimme ja nicht hören. Wir müssen uns nicht fürchten, wenn Gott zu uns redet, sondern hören und es ausführen. Aber stattdessen dieser Mann, Zacharias, ja, Wie soll das zugehen? Ist das nicht ein Ebenbild von uns allen? Wir fahren in unsere Ist-Situation, wo wir drinstecken, dass man sich sagt, ja, schon von Kind auf schon immer hatte ich dies und dieses Hemmnis, also das geht ganz sicher nicht weg. Oder öffentlich beten. Viele sagen, das kann ich nicht. Ich bete lieber im Stillen. Das sind doch Hemmnisse. Menschliche Hemmnisse. Der will ja, dass wir Gebetsgemeinschaft haben. Das bringen wir auch nicht weg, wenn wir einfach mutig drauf losplaudern und gehörte Gebete einfach wiederholen. Zacharias hat die Verheißung nicht richtig verstanden und gehört, weil er zu sehr auf sich selber schaute. Und er kann mit uns das Ziel nicht erreichen, wenn wir auf uns selber schauen, doch erreicht es trotzdem. Trotzdem.
Noch eine Ergänzung zu Johannes aus Matthäus 11 lesen wir in Vers 13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll.
Es wurde auch gesagt, dass er Elia, der Vorgänger vor dem Erlöser ist. Auch die Jünger haben gefragt, ja, wann kommt denn der Elia? Alle sagen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, Elia muss ja vorher kommen. Also kann Jesus nicht Gottes Sohn und Erlöser sein? Ja, im Johannes war der Geist des Elias, des Bußpredigers. Johannes war hierher gesandt in diese Erde, um den Menschen Buße zu predigen. Man muss auch heute wieder mehr Buße predigen, nicht einfach die Gnade billig im Voraus verschenken. Ohne Buße kann kein Mensch erlöst sein. Buße heißt Reue im Herzen, dass wir die Sünde erkennen und uns darunter beugen, die Sünde bekennen. Sünden bekennen ist etwas ganz Hartes. Menschen erzählen oft, statt Sünden bekennen, ganz schlimme Sachen, die sie gemacht haben sollten. Aber die eigentliche Sünde schämen sich zu bekennen. Buße ist vollkommene Sündenerkenntnis und Bekenntnis. Und Johannes hat zur Buße getauft. Auch heute kann kein Mensch einfach zu Jesus kommen, ohne Buße zu tun. Und das Wort Buße ist vergessen gegangen. Meine Lieben, durch Buße kommt der Mensch in die Gnade hinein. Ohne Buße erkennt er die Gnade gar nicht. Er rühmt sich nur der alten Sünden. Ich habe auch solche Bekenntnisse schon gehört. Man rühmt sich der alten Sünde und dann ist man umgekehrt. Und der Herr hat einem vergeben. Man ist sogar selber umgekehrt. Der Heilige Geist hat gar nicht mitgewirkt. Buße bedeutet, dass wir in unseren Sünden derart untergehen, dass wir sehen, wir sind ewiglich verloren. Ich komme nicht mehr durch. Ich kann auch noch mein lautes Maul führen und überzeugen wollen, dass ich Recht bekomme. Ohne Buße geht der Mensch verloren. Wir können es nicht zu Recht schwatzen, sondern es braucht Buße. Und Johannes führte das Volk zur Buße, zur Umkehr.
Nicht verloren geht, wie wir
Und jetzt kommt die Frage von Zacharias in Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt.
Woran soll ich das erkennen? Was eine erste Frage. Er wollte jetzt schauen statt glauben. Der Mensch fordert immer ein Zeichen statt glauben. Jesus sagte zu den Juden damals: Ihr bekommt kein anderes Zeichen als das Zeichen Jona. Das war, dass der Sohn Gottes sterben wird und am dritten Tag auferstehen.
Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen.
Jetzt stellt sich der Engel vor, Zacharias hat ihn ja gesehen, rechts neben dem Räucheraltar, aber jetzt sagt der Engel: Ich bin Gabriel. Gabriel war ein Erzengel. Ich bin Gabriel, von Gott gesandt. Die Botschaft, die er brachte, war die Botschaft Gottes, nicht seine eigene. Erkennt jetzt Zacharia, welche Sünde er begangen hat? Hat dem lebendigen Gott nicht geglaubt? Hast du schon über den Unglauben Buße getan? Tritt immer noch als der großmächtige Glaubensheld auf.
Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit.
Du wirst stumm sein, bis sich dieses Wort erfüllt hat. Du hast meinem Wort nicht geglaubt. Hatte eigene Ideen. Meine Lieben, es heißt für uns, dass wir Gottes Wort der Bibel mal glauben und zweitens der göttlichen Führung, die der Herr uns jedem Einzelnen schenkt, auch Glauben schenken, auf den Herrn hören. Das heißt immer wieder zuerst frage den Herrn und erst dann die Leute. Es gibt Leute, die reden immer zu den Mitmenschen und wollen wissen, was die meinen. Frage doch den Herrn. Wenn du das nicht kannst, so bist du von Gott noch getrennt. Durch eine Sünde oder mehrere. Du wirst nicht mehr reden. Er konnte also mit den Menschen nicht mehr reden und fragen, was soll ich jetzt tun? Andere Priester fragen, nein. Oder zum Hohenpriester gehen, nein. Du wirst stumm sein. Und von Gott geschenkte Stummheit. Wer viel redet, vernimmt die Stimme Gottes nicht. Denn wir müssen stille werden vor Gott. Und wenn wir nicht von uns aus schweigen, dann macht halt Gott uns mal zum Schweigen. Wir müssen nicht immer das letzte Wort haben oder uns die letzte Rechtfertigung aufladen. Denn wir kommen mal vor dem Richtstuhl Christi. Dieser Mann, er blieb stumm und musste stumm bleiben, bis dass das sich erfüllt hat. Meine Lieben, ich betrachte das nicht als Strafe. Es war keine Strafe, sondern eine ganz klare Erziehung Gottes. Es war eine Erziehung Gottes. Es war Gnade des Herrn, dass er den Mann stumm machte. Ja, er war nahe beim goldenen Opferaltar, hätte er können beten: O Herr, sei mir gnädig, nimm mir jetzt die Stummheit weg. So beten viele Gläubige. Wenn Gott uns erziehen will, dass wir dann beten, Gott soll uns das wegnehmen. Er blieb stumm.
Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm.
Das Volk draußen, die Beter im Vorhof, im inneren und äußeren Vorhof, die Beter, die warteten. Dieser Zacharia machte keine Räucheropfer mehr. Denn der Engel Gottes redete mit ihm, hatte mit ihm zu reden. Und sein Glaube hat sich verwandelt, weil er stumm wird. Meine Lieben, wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer alles als Gericht oder Ungnade oder sogar Gottes schwere Konsequenz uns Gläubigen gegenüber beurteilen. Hinter meisten ist es Gnade, Erziehungsmethode Gottes.
Sonne und strahlt durch die irdische Nacht. Darum trocknet die Tränen und jauchzet vor Wonne, denn die Menschen ist heil nun in Christo gebracht. Dem Heiland sei kann jeder die Seligkeit erben, glaubt und liebet, so heißt's nun, gelobet sei Gott. Dem Heiland sei
Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen.
Also, nach dem Dienst ging er nach Hause, dachte nur noch nach, dass er nicht mehr sprechen konnte. Nein, er blieb stumm, aber er dachte, was der Engel Gottes ihm gesagt hat, im Auftrag Gottes. Er dachte an das. Und er machte eine vollkommene Lebensumstellung, sogar im hohen Alter. Seine Liebesgewohnheiten mit der Frau, die verpasst waren, die kommen wieder. Er muss ja das wieder haben. Er muss ja seine Frau doch auch überzeugen. Das Kind kam nicht durch den Heiligen Geist gezeugt wie bei Maria, sondern es war eine normale Zeugung durch den Zacharia. Auch das war eine gesundheitliche Umstellung für beide. Sie durften nicht mehr an ihr Alter denken, sie durften nicht mehr an ihre Verkehrtheit denken, sondern sie glaubten dem Wort Gottes, sonst wäre die Frau nie schwanger geworden. Also Zacharia war nicht einfach ungläubig, sondern er hatte Zweifel. Und durch seine Stummheit hat er die Kraft Gottes, die Gnadenkraft Gottes erlebt. Es ist wieder etwas weg. Nicht nur die Zeugungsfähigkeit ist weg, sondern sogar die Stimme. Nein, er glaubte dem Engel. Er glaubte Gott und tat sein Nötiges dazu. Denn nach diesen Tagen war diese Frau schon schwanger. Er schob nichts heraus. Beide mussten ja eins sein. Er konnte nicht eine Vergewaltigung machen. Der Unglaube der Frau musste überwunden werden. Die Sarah hat ja auch gelacht in ihrem Alter. Dann hat sie zwar gesagt, dass der Engel reklamierte. Nein, nein, ich habe nicht gelacht. Ja, aber sie hat gelacht, weil sie nicht glaubte. Da geht es immer noch wieder um das Zugeben. Und nach diesen Tagen, also ziemlich rasch, hat diese Gnadenerziehung durch die Stummheit, die ihm Gott geschenkt hat oder auferlegt hat, zeugte er das Kind im Gehorsam zum Herrn, obwohl sie alt waren. Meine Lieben, merken wir jetzt, dieser Zacharias war nicht einfach so ein ungläubiger Mensch, der einfach immer Nein sagt und stur seine Meinung vertritt. Nein, sonst wäre seine Frau nicht schwanger geworden. Er hat seine ganze Lebensumstellung gemacht in der Ehe, um an Gott zu glauben, an die Verheißung, dass die Gebete erhört sind. Das heißt ja auch viel für uns, meine Lieben, wenn die Gebete aufsteigen und Gott sie erfüllt. Jetzt will ich gerade auch nicht mehr das haben. Ja? Seht ihr, nicht jede Stummheit oder jede Züchtigung des Herrn ist jetzt schädlich, sondern ist eine Gnade. Wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, erkennen wir darin eine Gnade. Es ist besser, den Willen Gottes zu erkennen, als sofort gesund zu werden, wenn wir irgendwas haben. Es ist besser, wenn wir große Beschwerden haben, als wenn wir von Gott verworfen werden müssten, weil wir absolut nicht mehr an ihm glauben und ihm vertrauen. Es gibt ein Unglaube unter Gläubigen, eine Verbitterung gegen Gott, weil sie meinen, der Herr hat ihre Gebete nicht erhört, hat ihnen nie geholfen und so weiter. Ich höre in der Seelsorge oft dieses Argument. Wenn wir unser Leben dem Herrn als Opfer geben, dass wir unser Leben ihm ganz ausliefern, erleben wir immer wieder seine Gnade. Das war Gnade, dass er stumm war. Meine Lieben, wir sehen dieser Räucheraltar, was sich dort abgewickelt hat, ist eigentlich nicht für uns was Fremdes. Ich muss ja oft sagen dem Herrn, ja, schau, ich habe dich so klar erlebt. Dies sei Zehnseite, weil ein besonderes Erlebnis, wie nicht alle Menschen haben, und andere Erlebnisse mehr. Und doch, ja, vielleicht in dieser oder jener Sache plötzlich auch ein Zweifel, da muss ich jeweils mich beugen und Buße tun. Zacharias war ein Mann, der Gott wohlgefällig lebte und doch im gegebenen Moment von Gott eine Glaubenslücke aufgedeckt wurde. Glaubt nicht dem Wort sofort. Glauben wir dem Wort des Herrn. Vertrauen wir ihm. Es ist Gnade, meine Lieben. Gnade und unermessliche Gnade. Wenn wir immer wieder erleben, dass der Heilige Geist uns zur Buße leitet, zur Reue, zur Umkehr, dass wir auch erkennen, wie vollkommen wir sein wollen, wie es eben nicht sind. Wir alle haben die eigene Schwachheit. Da vergeht uns das Richten anderen gegenüber. Richten ist oft ein Ausdruck des Neides. Und wenn wir unsere Schwachheiten selber sehen, und von der Gnade abhängig sind, dann verändert sich unser Glaube. Dann besteht der Glaube auf aufrichtiger Buße, Reue, Hingabe an Jesus, Glaube an ihn, seine Erlösung und ein ganzes Ja zu seinem Willen. Dann erfüllt sich auch das Wort, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es flossen lebendige Ströme Wassers von diesem Johannes später. Der Name Johannes heißt ja, der Herr ist gnädig. Er predigte nicht nur Buße, sondern auch die Gnade Gottes. Er zeigte den Menschen, er öffnete den Weg zu Jesus. Der nach mir kommt, wird euch mit Feuer und dem Heiligen Geist taufen. Ich taufe euch mit Wasser. Er war demütig. Er hatte vom Mutterleib an den Heiligen Geist. Er handelte in der Fülle des Heiligen Geistes. Wie oft haben wir im Leben widerstrebt dem Heiligen Geist? Meine Lieben, Ströme lebendigen Wassers, Segenswasser. Johannes der Täufer, nach meiner Berechnung, wurde er circa mit 30 Jahren hingerichtet. Der Kopf wurde der Tochter Herodias gebracht, war geköpft worden. Aber in diesen 30 Jahren hat er sicher mehr Menschen zur Buße geleitet als ich in 90 Jahren. Seht ihr? Wir müssen nicht vergleichen, aber wir müssen die Werte richtig halten. Auch die Zeitmaße. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wer an dich glaubt, von dessen Leib fließen Ströme lebendigen Wassers, die in alle Welt sich ergießt und Menschen sich bekehren, die frohe Botschaft, dein Wort bekommen, es annehmen können oder ablehnen können. Herr, wir danken dir für alle Gnade, die du uns bereit hast und uns gegeben hast. Wir haben viel Grund, dich zu loben und zu preisen, dir Dankopfer zu geben, denn du hast Großes getan. Du tust Großes. Und wir dürfen auch glücklich sein in der heutigen Situation. Du bist gegenwärtig, du hilfst. Ja, deiner Gnade züchtigst du uns, dass wir bei dir bleiben und nicht fremden Göttern anhangen oder Menschenknecht werden. Herr, wir bitten dich, hilf uns und decke uns Unglauben auf wie dem Zacharias, wenn wir Unglauben Probleme haben, wenn wir nicht glauben, dass du die Gebete erhörst und nach deinem Willen auch erfüllst. Herr, dein Wille geschehe in unserem Leben, nicht unsere Wünsche. Herr, wir preisen dich, dass du gnädig bist, dass du von den Deinen lebendiges Wasser fließen lässt es, die an dich wirklich glauben, dir in Demut folgen und dir vertrauen. Herr, schenke uns diese Gnade alle Tage bis an unser Lebensende, dass wir dir leben, dir dienen, dir folgen und deinen Namen gehorsam sind. Herr, segne uns jedes Einzelne, du weißt wo, vielleicht Züchtigung da ist, dass wir das nicht als Strafe Gottes sehen, sondern wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade übermächtig von dir. Und wir preisen dich dafür. Herr, ich danke dir, dass du jedes Einzelne hier zum Segen setzen willst. Herr, hilf uns, dass wir den göttlichen Weg mehr und mehr in deinem Wort erkennen und uns von dir korrigieren lassen und dass wir auch auferlegte Schwächen nicht einfach abhaben wollen, sondern wir preisen dich, dass du mit uns dein Ziel erreichen kannst und willst. Herr, segne uns und bewahre uns auch jetzt. Amen.
Kleine Städtchen, Bethlehem, wie still liegst du vor mir. Du schläfst und nur der Sterne, der zieht hin bei über dir. Doch in dein Dunkel strahlt das Licht der
Morgensterne droben bis hin.
dir du